der Movie Break Trash Cast. Der einzige Podcast mit räudigem Stallgeruch. Nur echt mit Carlo, Kühne und Jacko.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Trashcast. Mein Name ist Kühne und meine literarischen Begleiter heute sind zum einen der Jacko. Hallo Jacko.
Hallo zusammen.
Und Carlo. Hallo Carlo.
Hallo.
Ich würde vorschlagen, wir machen einen Lesezirkel auf. Die beiden Filme haben so viel Bock gemacht, dass ich jetzt mich mit einem Autor mehr beschäftigen möchte, dass wir ja vielleicht auch noch einen zusätzlichen Lesezirkel aufmachen können.
Ja, da kannst du schon alleine im Kreis lesen, also da mache ich nicht mit. Also nicht bei dem Autor.
Carlo, war es deine Idee, darüber zu sprechen? Ich weiß halt nicht mehr so ganz. Ich krieg's nicht mehr zusammen.
Nein.
Bin aber auf jeden Fall
Nein.
auf denjenigen, der sich dafür entschieden hat, sauer.
Du hast wohl nicht unseren Cast gehört, den Chaco. Letzten. So, wir haben doch im letzten Cast besprochen, wir kamen zufällig auf Sebastian Fitzek. So, und dann kamst du mit Abgeschnitten um die Ecke und dann meinte ich, guck mal, der Heimweg. Und dann ist doch entstanden, uppala, das ist ja ein gutes Double-Feature. So, da sind wir beide dran schuld.
Cool, dann hasse ich mich jetzt selbst.
Ja, bitte, zu Recht.
Ja, wie ihr das bereits lesen konntet in der Folgenbeschreibung und jetzt auch mitbekommen habt, wir reden heute über zwei Verfilmungen von einem der bekanntesten deutschen Autoren, von Sebastian Fitzek. Und er zählt ja als Vielschreiber, hat unzählige Bücher geschrieben und hin und wieder kommen Leute auf die glorreiche Idee, die Geschichten von ihm zu verfilmen. Und wir haben uns zwei ganz exquisite Sachen dort einmal rausgesucht, die wir mal für euch besprechen möchten, damit ihr sie nicht mehr gucken müsst. Aber vielleicht mal vorab, Carlo, Sebastian Fitzek, wie stehst du generell zu dem, jetzt unabhängig von den Filmen, die wir heute besprechen?
Ich habe überhaupt keine Ahnung, ehrlich, von dem. Ich habe nur diesen Heimweg erstmalig wahrgenommen. Buchtechnisch habe ich mich da überhaupt noch nie damit beschäftigt. Ich könnte mich auch nicht erinnern, dass ich da jetzt irgendwo mal in der Buchhandlung wirklich ein Auge drauf geworfen hätte. Also der Release bei Prime vom Heimweg, da habe ich den Namen eigentlich erstmalig gehört. Vorher war das für mich völlig unbekanntes Gebiet.
Okay.
Krass.
Und wie ist es bei dir, Jacko?
Ja, ich finde ja, um Fitzek kommt man irgendwie gar nicht so drumherum eigentlich. Also gerade wenn man mal in der Buchhandlung ist, weil der ist ja sehr prominent gefeatured. Das ist ja der deutsche Thriller-Autor angeblich. Ich habe mal vor x Jahren irgendein Buch von ihm auch nur angefangen. Ich weiß auch gar nicht mehr ehrlich gesagt, welches es war. Ich habe es weggelegt, weil ich es ehrlich gesagt ziemlich bescheuert fand. Und habe dann lange einen ganz, ganz großen Bogen drum gemacht. Ich habe mal vor, da war was 2012, glaube ich, wurde schon mal ein Buch von ihm verfilmt, nämlich Das Kind. Und den Film habe ich tatsächlich im Kino gesehen. Da war nicht lange im Kino. Ich glaube, der war auch nur 2 Wochen im Kino oder so. Und der Film war schon eine absolute Vollkatastrophe. Und naja, dann habe ich halt, wie gesagt, lange im Bogen Fitzek gemacht. Alles, was ich immer mal so gehört, gelesen, so quer gelesen habe, dachte ich, ach, oh Gott, das ist wieder nichts für mich. Naja, und jetzt zur Vorbereitung auf den Cast. Ich muss dazu sagen, beide Filme habe ich schon vorher gesehen gehabt. Also ich kannte Abgeschnitten schon und ich kannte Der Heimweg schon. Und musste sie jetzt da quasi nochmal gucken. Und ich habe extra diese Woche mir nochmal ein Fitzek-Buch vorgenommen, nämlich Der Augensammler. Das hatte meine Frau zufällig hier, was meine Frau abgebrochen hat, weil sie nämlich meinte, das ist totaler Scheiß. So, das habe ich jetzt in 3 Tagen durchgelesen. Und ja, sagen wir es mal so, ich habe jetzt es erschließt sich ein Bild von Sebastian Fitzek, was diese beiden Filme nur bestätigen. Sagen wir es mal so, da kommen wir zur gegebenen Stelle bestimmt noch drauf zu sprechen.
Ja, also ich habe tatsächlich mal, es gab eine ganz, ganz komische Phase in meinem Leben, da habe ich tatsächlich 3 oder 4 Bücher von Fitzek mal gelesen und hatte auch wirklich dann vorne angefangen mit dem ersten, wo ich sage, ja, ich fand es nicht so ganz scheiße. Und du hast aber von Buch zu Buch immer weiter gemerkt, so, also Moment mal, irgendwie, da hat sich jetzt ein Muster festgesetzt und das zieht ja auch durch.
Ja.
Also eben immer irgendwie ein Twist muss auf jeden Fall drin sein, der aus dem heiteren Himmel kommt, weil es ja ach so überraschend sein soll. Und das hat vielleicht im ersten Buch funktioniert. Aber wenn du das jetzt eben überall reinpackst, dann geht das einfach flöten. Und ich habe dann irgendwann aufgehört, als ich ein Buch gelesen habe, was, glaube ich, 7 oder 8 Twists hatte und sogar am Ende der Geschichte nochmal einen Twist drin hatte, was alles dann nochmal auf links gedreht hat, wo ich mir dachte, ey, dieses Buch hat noch 3 Seiten. Du machst doch jetzt nicht dieses Thema auf. Das ist scheiße. Und die Verfilmung, ich glaube, ich habe Abgeschnitten mal gesehen, die habe ich mal für einen anderen Cast, und zwar für den Podcast vom Stu, den Telehorst, mal besprochen und fand ihn da schon wirklich unerträglich. Aber das war's dann auch. Also irgendwie, ich sehe ihn auch und ich habe auch, ich glaube, ich verstehe auch, warum er so gut bei den Leuten ankommt. Der ist eben so, da musst du auch gar nichts mitbringen, um das zu lesen. Ne?
Genau.
Also das ist wirklich einfach nur, du setzt dich dahin, du liest es und kannst dann am Ende des Tages sagen, cool, ich habe ein Buch durchgelesen.
Genau. Ja. Pass auf, ich habe, als ich, kommen wir jetzt gleich drauf, als ich nämlich das Buch gelesen habe, das war der Augensammler übrigens, da hat sich, habe ich auch gedacht, das ist so, also wie das geschrieben ist. Wir reden ja heutzutage ganz viel über Netflix, dass Netflix-Filme einem den Zuschauer immer wieder vorkauen müssen, was gerade passiert ist, damit die, weil die nicht aufpassen können und eine Aufmerksamkeitsspanne haben von der Fliege. Und Fitzek scheint genau so zu schreiben, weil er, glaube ich, auch weiß, ja, wie seine Bücher gelesen werden. Also diese Kapitel sind alle nur so 4 Seiten lang. Also bei der Augensammler war es halt so, ne? Alle nur so 4 Seiten lang. Und vor jedem Kapitel steht erstmal, welche Person gerade wichtig ist in dem Kapitel. Und da steht auch immer in Klammern hinter, welche Funktion die hat. Und zwar bei jedem Kapitel. Also da steht immer, ne, in dem Buch ist der Protagonist Alexander Schlagmichtot, ne? Und immer, wenn er in dem Kapitel vorkommt, steht da Alexander irgendwas in Klammern ich. Wo ich mir dachte, aha, ne, weil diese Leute wahrscheinlich nur 4 Seiten lesen, das Buch dann erstmal 2 Wochen weglegen oder weil sie es nur im Urlaub lesen, dann zum Strand gehen. Und wenn sie dazu vielleicht denken, ach, ich muss ja noch weiterlesen, gleich wissen, ach so, das ist der Protagonist, der heißt Alexander. Gut, dass wir darauf zurückzuführen sind. Ne, das ist, die ganze Zeit geht das so. Da wird immer erklärt, wer das gerade ist. Und ich mir dachte, ja, warum schreibt man das denn in ein Buch rein? Oder auch auf den ersten 3 Seiten, irgendwann fällt dem Typ auf, oh, meine Brieftasche ist nicht da. So, und dann wird auf jeder Seite wieder irgendwie darauf hingespielt, ach, ich habe meine Brieftasche verloren, ja, ich habe jetzt leider kein Geld, meine Brieftasche ist weg. So, als es dann nach 6. Mal wiederholen, dachte ich mir, naja, das wird vermutlich irgendeine Relevanz haben. Und was ist, natürlich wird die Brieftasche dann bei der Leiche gefunden und er ist verdächtig. Aber da wird so oft darauf hingewiesen, so, oh, ich hätte jetzt gern was bezahlt, aber ich weiß nicht, wo mein Portemonnaie ist. Und der gesagt, ey, der hat mich für bescheuert. Also das ist wirklich so geschrieben wie Netflix-Filme heute. Das ist unglaublich.
Ja, und was ich eben so komisch daran finde, ist, dass sie auch wirklich sehr, sehr erfolgreich sind. Also wenn wir jetzt sagen, okay, das wäre alles Schund oder so, aber die verkaufen sich ja zu millionenfach.
Ja, weil es einfach zu lesen ist.
Auch die ganze Zeit, warum.
Es ist einfach zu lesen, es ist sehr trivial und es ist aber auch nicht, ich sag mal so, das funktioniert, weil es ja nicht unspannend ist in dem Sinne, weil es passiert ganz schnell was, es passiert auch immer ganz, ganz viel und er schreibt auch immer so, dass so alle 3 Seiten so Cliffhanger kommt. So, dass man halt immer denkt, oh mein Gott, was kommt als nächstes? So, das mag ja mal funktionieren, das nutzt sich halt wahnsinnig doll ab. So, sag ich mal, ein guter Autor baut das mal irgendwann ein. Aber bei dem gibt's ja nur Höhepunkte. Höhepunkt nach Höhepunkt nach Höhepunkt. Und da musst du natürlich auch immer noch einen Twist reinbauen. Und dann dies, das, Ananas. Und das ist halt immer konstruiert bis zum Anschlag, weil sonst funktioniert dieses Konzept halt auch nicht.
So, Carlo, hast du jetzt Bock, Fitzek zu lesen?
Nein.
Richtig. Konnten wir es nicht schmackhaft machen.
Ich konnte mir in etwa schon vorstellen, wie so ein Buch aussieht, wenn du es liest. Jetzt konnte ich von den 2 Filmen ableiten.
Da kannst du auch sehr gut an den Filmen. Das ist genau das gleiche Konzept wie die Bücher.
Ich glaube nicht, dass ich das lesen möchte.
Und was mir jetzt halt auch aufgefallen ist, was mir jetzt auch aufgefallen ist, nachdem ich das Buch gelesen hatte und beide Filme wirklich direkt aneinander geguckt habe, es ist immer die gleiche Schablone. Du hast halt immer ein Mann und eine Frau, die zufällig irgendwie ineinander rumsen und dann aber zusammen diesen Fall lösen müssen, dann hast du, eine dieser Personen hat immer irgendein Trauma, also irgendwer in dem Buch hat immer irgendein Trauma, irgendeine Vergangenheitsbewältigung, irgendwas, was passiert ist, was sie jetzt halt total beeinflusst und im Idealfall noch so, dass man meint, sie könnte Wahnvorstellungen haben, diese Person, dass man deren Wahrnehmung nicht trauen kann und ne, deswegen glaubt ihr auch nie jemand irgendwas. Und es ist immer im Winter, komischerweise, es schneit immer in seinen Büchern. Und es ist halt immer dasselbe Konstrukt. Es ist ein völlig haarsträubend konstruierter Serienkiller-Thriller, bei dem so ein Ereignis das nächste jagt. Und alles ist super hanebüchen und funktioniert halt nur, weil es funktionieren muss. Und also alles drumherum, so Logik und so, kannst du völlig aus dem Fenster schmeißen. Es ist wirklich wie so eine Schablone, die er sich hinlegt und sagt, okay, ich habe eine neue Idee für eine Story. Aber ich arbeite jetzt diese Punkte ab, weil das funktioniert, das weiß ich.
Ja, klingt tatsächlich so. Und insbesondere, wenn wir uns die beiden Filme angucken, dann, also du kannst es ja so drauflegen.
Ja, kannst du.
Ich glaube auch, wir haben jetzt schon genug über Fitzek erzählt und werden wahrscheinlich auch noch im Laufe des Casts drauf zu sprechen kommen, was uns eben auch noch an diesem Mann stört, beziehungsweise an seinen Geschichten, die er erzählt. Ich würde mal vorschlagen, wir starten mal mit dem ersten Film. Und dadurch, dass wir chronologisch vorgehen, würde ich sagen, wir starten mit dem Film Abgeschnitten.
Jawohl.
Und Jacob, würdest du uns doch da mal die... Also ich kann mir vorstellen, dass viele Leute den nicht gesehen haben. Und nochmal, nutzt diesen Cast. Ihr wollt diesen Film nicht sehen. Aber hört euch einfach an, worum es geht. Und dann sprechen wir gleich drüber.
Jawohl. Also wenn ihr ihn gucken wollt, ist übrigens auf Netflix. Aber nur mal so. Ne? Okay. Also, Rechtsmediziner Paul Herzfeld findet bei einer Autopsie im Kopf einer Leiche einen Zettel. Die Telefonnummer darauf führt ihn in ein perfides Spiel um Leben und Tod. Also allein das, ne? Aber okay, wir lesen mal weiter. Dem Leben und Tod seiner Tochter. Der Spur aus Leichen folgt, ist er gezwungen, die junge Comiczeichnerin Linda um Hilfe zu bitten. Da haben wir es nämlich schon wieder, da kommt die Frau ins Spiel. Denn der nächste Hinweis findet sich nicht in seiner Heimatstadt Berlin, sondern in der von einem Sturm von der Außenwelt abgeschnittenen Insel Helgoland. Von Herzfeld verzweifeltem Bitten getrieben, macht sich Linda zusammen mit dem Hausmeister Ender Müller im verlassenen Keller der Inselklinik an die erste Autopsie ihres Lebens. Doch nicht nur die Autopsie ist mehr als nervenzerreißend. Ja, das stimmt. Auch der Entführer und Killer scheint sich auf der fast menschenleeren Insel zu befinden und zugleich Herzfeld auf dem Festland in Schach zu halten. Der lässt sich von seinem eingebildeten, neureichen Praktikanten Ingolf Richtung Helgoland fahren. Hinweis für Hinweis kommen sie der Lösung des Rätsels auf die Spur und scheint in dem perfekt geplanten, von Hass getriebenen Racheplan doch dazu verdammt, Herzfelds Tochter nicht mal rechtzeitig befreien zu können. Alter, allein diese Inhaltsangabe, da weißt du das schon Bescheid, ey. Großes Kino.
Carlo, wann hast du Abgeschnitten das erste Mal gesehen?
Gestern.
Alles richtig gemacht.
Also, es war sozusagen der 25.01. 26. Und ja, vorher überhaupt nichts mitbekommen von diesem Film, auch damals zu Release-Zeiten nicht, 2018. Keine Ahnung. Völlig an mir vorbeigegangen. Und ja, gestern das erste Mal gesehen und Respekt. Also ich müsste mehrmals lachen.
Ja, das hilft auf jeden Fall.
Also jede Menge, aber da kommen wir jetzt wahrscheinlich ja eh zum drauf zu sprechen. Jede Menge absurde Wendungen und auch Konstellationen und Charaktere und was weiß ich alles noch.
Jacko,
ja.
Du hast gesagt, du hast ihn schon mal vorher gesehen.
Richtig.
Kino oder irgendwann im Stream?
Ach komm, nein, auch auf Netflix. Der ist schon seit ein paar Jahren auf Netflix. Ich glaube so vor 2 oder 3 Jahren oder so, einfach nur beim Durchseppen. Und ich wusste halt, ja, das ist eine fitzig Verfilmung. Aber gut, bei Netflix, da kann man es halt mal gucken. Und Moritz bleibt treu. Ich wusste, das wird ein Bux. Aber so zu berieseln lassen. Und ja, es war halt genau das, was ich erwartet habe. Kompletter Schwachsinn. Also diese Inhaltsangabe ist wirklich, da steht schon so viel drin. Es passiert auch so viel mehr. Und diese Inhaltsangabe klingt schon wie kompletter Mumpitz. Ach ja. Und ich habe mich so ein bisschen sogar gefreut, den wieder zu gucken, weil ich dachte, also auf eine gewisse Weise hat's ja auch, wenn man weiß, was da kommt, dann kann man sich halt auch herrlich drüber auslassen. Also ich habe mich mehr auf den Cast jetzt gefreut, weil da kann man ja mal drüber sprechen. Da passieren wirklich so abstruse Dinge am laufenden Band. Unfassbar.
Ich habe den jetzt mit meiner besseren Hälfte geschaut und sie kannte den Film nicht. Und wir haben sehr, sehr häufig mal Pause gemacht, weil wir uns selber nicht so ganz sicher waren, was genau haben wir uns da gerade gesehen. Und Jacko, ich würde dir insofern zustimmen, man kann den gucken, um sich drüber lustig zu machen, wenn dieses verschissene Stück Film nicht freche 132 Minuten gehen würde.
Der ist auch krass, ne? Also der geht super lange. Dafür das, was er ist, ja.
Also das Ding ist, das war auch ein Kinofilm, ne? Also
ja, ja.
Über das Budget kann man nichts finden, aber der lief damals im Kino und hat dort gerade mal 1,23 Millionen eingespielt. Hab aber schon gedacht, das ist so ein klassischer Streaming-Film irgendwie, ne? Und Carlo, warst du überrascht, als du die Besetzung gesehen hast? Weil ich finde, dass ja eigentlich die Besetzung erstmal danach klingt, als ob man wirklich einen halbwegs guten Film sehen könnte, oder?
Naja, du hast ja praktisch bekannte Schauspieler, die gerade den deutschen Film so bevölkern, ne? Moritz bleibt treu. Und ja,
jetzt Lars Eidinger, bitte. Lars
ja,
Eidinger.
Lars Eidinger, den wollte ich auch noch nennen. Aber
Brainiac, der kommende. Ja. Aber die Frau ist weiß ich
nicht. Stimmt.
Ja, man kennt sie auch mittlerweile.
Die ist Tatort-Kommissarin und hat auch eine Nebenrolle bei Jerks gehabt damals.
Genau, genau, genau.
Genau, und Farid Yirdin, der spielt ja auch überall mit.
Ja, genau, den haben wir ja auch noch. Also, ja, sagen wir mal, du hast hier keine Unbekannten. Aber was die da abliefern, ist sensationell. Und Lars Eidinger spielt da interessant. Ich will gerne wissen, was er sich da eingeworfen hat.
Wobei ich was sagen muss, ich finde, Lars Eidinger ist das Beste am Film. Weil das ist der Einzige, ja, in diesem Film, der ja so bierernst inszeniert und so bierernst runtergespielt wird, obwohl man halt merkt, dass das kompletter Unsinn ist. Lars Eidinger ist der Einzige, der das so crazy angeht, dass sie wahrscheinlich auch denkt, ja, scheiß drauf, ich kann ja mal einen richtig crazy Psychopathen spielen, ich mach das auch. Das fand ich eigentlich ganz charmant, weil es so over the top ist.
Also mich würde ja tatsächlich interessieren, ich will mir einfach einreden, dass es tatsächlich am Drehbuch und an der Regie liegt, dass wirklich ja jeder, so gut wie jeder Schauspieler, bis auf Lars Eidinger, der auch irgendwie in einem komplett anderen Film zu sein scheint als alle anderen, die liefern da ja Performances ab, wo ich mir denke, also jetzt wirklich? Also ihr wollt einen Film ins Kino bringen und dann das?
Ja, aber das liegt auch am Drehbuch, das muss man halt ganz klar sagen. Was willst du denn daraus machen? Also auch was sie da für Dialoge teilweise im Mund gelegt kriegen, ne? Das ist wirklich mehr als grenzwertig. Da gibt's eine Szene. Moritz Bleibtreuer sitzt da, also Moritz Bleibtreuer ist ja der Protagonist, der quasi nach seiner Tochter sucht, ne? Und der hängt da am Telefon und telefoniert gerade mit dieser anderen Tante, die irgendwie in seinem Autopsie durchführen muss an der Leiche. Und dann sagt er so einen Satz wie, was ich will, ist seit heute Morgen nur noch eine ferne Erinnerung. Wer sagt denn sowas? Auch ja, in so einer Situation.
Ja.
Also, das ist wirklich wild.
Es ist wirklich, was ich am allerschlimmsten finde, ist diese, und da muss ich einfach sagen, Fitzek, sorry, das ist alles scheiße, diese konstruierte Story, die dort gebaut wird, ne? Weil, also dieser Film, der hat ja einen folgenschweren Fehler.
Einen?
Das kann ja alles so gar nicht funktionieren.
Natürlich nicht.
Es geht ja nicht.
Da geht einiges nicht.
Also in der Beschreibung hast du ja schon gesagt, der findet bei einer Leiche einen Zettel, wo zufälligerweise die Nummer seiner Tochter draufsteht. Der Paul, der Moritz Bleibtreu. Also wie konnte der Killer denn wissen, dass diese Leiche bei Moritz Bleibtreu landet? Weiß ich nicht.
Naja, es wird davon ausgegangen, dass das der beste Chirurg und so weiter, aber natürlich ist das Quatsch. Aber dafür, das ist so eine Logik, so, die ist bei Fitzek immer so.
Und zeitgleich befindet sich ja Jasna Fritzi Bauer, unsere Linda, die ja Comiczeichnerin ist, die befindet sich auf Helgoland, wo offensichtlich nur Männer rumlaufen, die Frauen vergewaltigen wollen, weil sie noch nie eine Frau gesehen haben. Scheint zumindest so.
Inselvolk halt, ne?
Rennt über die Insel, fällt ein Abhang runter und findet dort eine Leiche.
Ja, aber was macht sie damit?
Jetzt hat Linda viele Entscheidungsmöglichkeiten.
Genau.
Also sie entscheidet sich jetzt wirklich dafür, nicht zur Polizei zu gehen und am nächsten Tag dort nochmal hinzugehen. Just in diesem Moment bimmelt das Handy an der Leiche, weil Moritz Bleibtreu die Nummer jetzt gerade eben gefunden hat. Wenn sie an dem Morgen ein Brötchen mehr gegessen hätte oder wenn Moritz Bleibtreu eine Minute später diesen Zettel nicht gefunden hätte, ab da würde der Film schon nicht funktionieren. Er wäre nach 5 Minuten vorbei und wir würden sagen, okay, vielen lieben Dank.
Ja, vor allem
Carlo, diese konstruierte Scheiße, wie stehst du dazu? Du hast ja meistens nochmal eher den... Du bist ja derjenige von uns drei, der dann doch das ein oder andere Mal sagt, ach ja, komm, das geht schon noch irgendwie, da sehe ich mal drüber hinweg. Wie ist es hier?
Es ist einfach, ich musste da einfach auch total lachen, weil die dann, ja, da klingelt das Handy, sie geht ran und das Gespräch, das dann da entsteht und wie sie dann den Satz sagt, ja, okay, ich werde es machen. Also ich habe mir jedes Mal gedacht, welcher Mensch macht schon mal so was, wie du jetzt gerade schon erläutert hast, Leiche gefunden, geht erstmal, kommt am nächsten Tag wieder und dann zufällig klingelt's Handy und dann ist irgendjemand dran, wo du überhaupt keine Ahnung hast, aber der erzählt dir da irgendwas und dann willigst du sofort ein, dass du hilfst. Also das allein ist ja schon... Also, ist
und nicht nur helfen, sondern würdest du bitte die Leiche abholen und aufschneiden?
Oh ja,
klar mache ich das.
Genau. Und das dann führt ja ab dem Moment auch wieder eins zum anderen an absoluten absurden Sequenzen und ich hab mir manchmal gedacht, ja, soll ja ein spannender Thriller sein. Soll ich den ernst nehmen? Soll ich da mitfiebern? Oder ist das jetzt pures Entertainment? Ja, das konstruierten Storytellings. Ja, hab mir jedes Mal auch gedacht, bei diesen beiden Filmen, was wäre gewesen, hätte Canon Film so einen Thriller verfilmt. Ich hatte irgendwie immer Canon interessanterweise im Kopf, weil ich mir gedacht habe, die haben ja auch immer versucht, mal irgendwo was Ernstes zu machen, ernsten Thriller oder so. Und meistens ist es ja gescheitert, aber hätten die es vielleicht auf ihre Weise dann besser gemacht, weil sie es eh nicht ernst genommen hätten, weil was dem Film auch absolut nicht zugute kommt, ist, dass die ja wirklich wollten, dass da ein vernünftiger, spannender, ernstzunehmender Thriller auf den Weg gebracht wird. Was aber allein durch dieses Storytelling schon absolut scheitert. Also da habe ich mir echt schwer getan, weil da wusste ich, eigentlich ist das ja nicht als Blödsinn gedacht. Ne? Bei anderen Filmen, wo ich dann meistens mal etwas nachgiebiger bin, weiß ich ja, die wollten da, glaube ich, wenig Spaß haben. Und dann haben sie es eben so gemacht. Also habe ich auch Spaß damit. Aber da denke ich mir, naja, ich glaube, die meinen das wirklich ernst. Diese Serienmörder-Geschichte. Und dann finde ich es teilweise schlecht absurd sozusagen. Nicht gut absurd, sondern schlecht absurd.
Ich störe mich gerade daran, dass du sagst, teilweise absurd.
Alles ist
absurd. Ja, gut, okay, teilweise. Also, ja, also durchgehend vielleicht.
Auch nicht vielleicht. Ich möchte nochmal auf diese Szene zurückkommen. Also diese ganze Situation, das ist ja, pass auf, sie findet diese Leiche am Strand. Sagt aber nichts, sagt keinen Bescheid, geht nicht zur Polizei, geht nach Hause, kommt am nächsten Tag wieder, aber nur, weil sie ihr Handy sucht, weil sie da verloren hat. Sieht die Leiche wieder, du hast wieder die Chance, melde ich das der Polizei. Nein, mache ich nicht. Sie holt ihr Handy, will weggehen und dann klingelt das Handy von der Leiche. Und da geht sie dann aber ran, warum? So, oh, könnte ja wichtig sein. Also den Toten habe ich jetzt zweimal nicht gemeldet, aber also ein klingelndes Handy gehe ich ran. Was ist das denn für ein Quatsch? Und dann, wie gesagt, was Carlo auch schon sagt, was dann folgt, da macht sie natürlich mit. Anstatt diesen Toten, ich meine, da bricht sie doch keinen Zacken aus der Krone, irgendwo anzurufen, hier liegt eine Leiche. So, das geht nicht. Aber alles, was danach kommt, da macht sie natürlich mit. Da schlägt doch fast den Boden aus.
Hallo, hallo, hallo. Nein, es wird erklärt, warum sie das macht. Und ich finde das jetzt nicht fair von dir, Jacko, dass du so auf diesem Film rumhantelst.
Ja.
Weil der Charakter Linda hat ja offensichtlich, also es geht ja in den ersten 3 Minuten des Films darum, dass sie offensichtlich einen, ich denke mal, gewalttätigen Freund hatte, der sie stalkt und der jetzt Gefahr läuft, dass dieser Freund eben die Comiczeichnerin verfolgt. Gut. Dass es jetzt nie wieder aufgegriffen wird innerhalb des ganzen Films.
Wirklich, das ist hier nie wieder.
Auch noch irgendwie ein Trauma. Es kommt nie wieder vor.
Das Trauma ist zwar da,
aber sie sagt,
weil das Trauma ja da sein muss, habe ich ja schon erklärt. Du brauchst ein Trauma, damit diese Figur immer irgendwie unberechenbar ist. So, alles andere wird nicht weiter aufgegriffen.
Aber sie sagt, hey, wenn ich eben dieser Leiche den Hals aufschneide oder einen Stock aus dem Arsch ziehe, im Übrigen, das machen die wirklich. Das ist jetzt hier nicht irgendwie ein Satz aus dem Ruhrgebiet oder so. Nein, das machen die wirklich. Sagt sie ja ganz klar, nee, also dadurch vergesse ich das. Also
ja, das kam ja hinterher, die Erkenntnis, dass es ja eigentlich so einen therapeutischen Zweck hat, so Stöcker aus dem Arsch zu ziehen. Davor ja noch nicht, da kommt sie ja erst später drauf. Aber allein dieser Weg dahin, und du musst ja auch überlegen, also Moritz Pleibtreu ruft sie ja nur an, also man muss das mal von vorne aufdröseln. Moritz Pleibtreu, ja, ist er ja bei der Gerichtsmedizin auch so ein Special-Einsatzkommando vom BKA oder so, wo die ganz harten Fälle hinkommen. Und der findet ja diesen Zettel dann in der Leiche, der auf seine Tochter hinweist. Und nachdem er so eine Handynummer anruft, wird darauf hingewiesen, kein Ton zu niemanden, sonst ist deine Tochter tot. So, der Typ arbeitet fürs BKA. Der ist im BKA-Gebäude drin. Schon. Übrigens rum, sind nur BKA-Leute. Ich verstehe das ja, wenn Hans Wurst angerufen wird zu Hause und man sagt, wir haben deine Tochter, wir wollen Lösegeld, geh nicht zur Polizei. Dass die dann Schiss haben und sagen, ja okay, dann gebe ich dir lieber das Geld und dann ist meine Tochter wieder da, alles cool. Der Typ, es wird ja nicht mal Lösegeld gefragt, der weiß, wahrscheinlich hat meine Tochter irgendein Psychopath, der scheinbar irgendwelche Briefe in Leute reinsteckt, in andere Leichen, der will kein Geld. So, der wird mir meine Tochter auch nicht einfach so wiedergeben. Warum sollte das denn machen? Das ist ein Vollirrer. So, ich bin schon beim BK. Um mich herum sind alle Leute. Das kriegt doch kein Schwein mit, wenn ich jetzt sage, hey Leute, ich habe ein Problem. Der macht da einfach mit und sagt da keinem, vertraut dann aber irgendeiner Ursel, die das Telefon von einem Toten auf Helgoland aufsammelt und diesen komischen Praktikanten, den er genau 10 Sekunden kannte und den er scheiße fand, zu dem steigt er ins Auto. Den vertraut er, aber nicht seinen Kollegen.
Aber sensationell. Ich habe mir echt gedacht, die bauen jetzt diesen Praktikanten als Sidekick in den Film ein, der einfach nur nach Hause fahren wollte. Und dann zieht er wirklich den ganzen Film, dieses ganze Prozedere mit dem durch.
Ja, klar.
Also das ist der Wahnsinn. Einfach die Figur des Praktikanten eingeführt.
Ja, aber witzigerweise, ja, entschuldige, Carlo.
Ja, alles gut. Dann echt, also da macht er mit nach bis nach Helgoland.
Ja, klar.
Also, ja, zumal, diese Figur hat nichts. Also du könntest diese Figur aus dem Film rausstreichen. Und wenn man dann sagen würde, dass Moritz Bleibtreu sich einfach ein Auto nimmt und mit seinem eigenen Auto dahin fährt, ist es genau der gleiche Film. Also diese Figur macht ja noch nicht mal irgendwas.
Deswegen habe ich auch mit gerechnet, dass am Ende der Twist kommt. Ich dachte, das wäre Danny. Das ist dann der Twist, dass sich am Ende rausstellt, uppala, das ist der psychopathische Freund. Und jetzt hat er ihr zu sie, also hat sie quasi nach, hat ihn nach Helgoland gebracht, weil er sonst nicht hingekommen wäre. Das wäre sogar ein Twist, den hätte ich dem Fitzek zugetraut. Aber das machen die ja noch nicht mal. Also das hätte ja zumindest, dann hätte das doch irgendeine Relevanz. Vielleicht sollte damit gespielt werden, vielleicht auch im Buch, dass du vielleicht denkst, oh, ist das Danny? Und dann, Überraschung, er ist es nicht. Also meine Twist umgedreht. Aber nö.
Ja, hatte ich auch gedacht. Oder einer, der auch praktisch erpresst wird vom Serienmörder, um so in das Geschehen einzugreifen, um den nach Helgoland zu bringen. Aber nein, der ist einfach nur da, dass er mitfährt mit seinem tollen Mercedes.
Nee, deswegen zwei Dinge so dermaßen auf der Seele. Zum einen, wie sehr dich dieser Film verarscht, das finde ich ganz schlimm. Aber eine Sache, mit der fange ich auch, glaube ich, an. Dass das mal aus meinem Mund kommt, ist komisch. Aber ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich finde diesen Film für das, was er sein möchte und so wie dieser Film aufgebaut ist, viel zu brutal. Ich finde, diese Obduktionsszenen werden auf eine ekelhafte Art und Weise ausgeschlachtet, dass ich es wirklich unangenehm fand. Und ich habe nichts gegen Brutalität in Filmen, das wisst ihr beide. Aber hier fand ich das undenkbar unangenehm irgendwie.
Ja, es war juristisch. Es ist halt reißerisch.
Ja.
Es ist halt nur drin, weil es eklig ist, weil du einen Schauwert hast. Du hättest das ja auch weglassen können.
Ja, ja, also das habe ich auch gedacht. Das ist eher Schauwert, auch dieses ganze Handeln vom Serienmörder. Das ist alles, da wird so richtig schön das Schlimmstmöglichste eines Serienmörders präsentiert, ne?
Ja, also, ja, stimmt.
Das ist so richtig, richtiger Assi-Serien.
Nicht so der Nette von nebenan, ne? Das ist schon der Assi, ne?
Ne? Also auch wie er mit Frauen umgeht und offensichtlich sich ja permanent an denen befriedigt, an seinen Opfern, die er einsperrt.
Man muss auch mal dazu sagen, also den einzigen und ersten Pimmel, den man im Film sieht, ist nicht der von Lars Eidinger. Das ist auch sehr überraschend. Dafür sieht man gleich seinen Arsch in seiner ersten Szene. Das muss halt auch sein.
Also ich habe wirklich, gedacht, ey, okay, muss nicht sein. Also dazu, es gibt wenig Gutes, was ich über diesen Film berichten kann. Aber ich finde tatsächlich die Effektarbeit, wenn es da um diese Leichen geht, die dann da obduziert werden, das sieht schon nicht schlecht aus.
Ja, gut.
Das muss ich ihm erstmal lassen.
Von mir aus. Also ich fand ja generell, der Film vermittelt so ein Vibe aus Berlin Tag und Nacht und Saw. Also das trifft so beides aufeinander.
Ja.
Und das ist eine ganz krude Mischung halt.
Ja, ich glaube, das ist eigentlich genau die Beschreibung für diesen Film.
Ja.
Auch da, also wie kann denn der Killer davon ausgehen, dass die Unerfahrene das überhaupt alles findet?
Naja, ich glaube...
Also, Es krankt ja überall dran.
Der Killer ist ja nicht davon ausgegangen. Das kriegen wir später mit. Also dieser Plan ist ja nicht ganz so verlaufen, wie er eigentlich sein sollte. Aber trotzdem, führt ja ein Zufall zum nächsten. Und eine so, na Gott sei Dank, dass das funktioniert hat, sonst hätten wir das hinterher noch sparen können. Natürlich, es ist halt alles nicht durchdacht. Es funktioniert halt nur, weil es so skizziert ist und so funktionieren muss, damit der Plot vorangeht. Das hätte natürlich alles schon immer, alle zwei Minuten hätte der Film mal vorbei sein können, weil irgendein Rädchen halt nicht ineinander greift. Und nicht, weil es perfekt geplant ist, sondern weil es halt einfach Glück trifft, Zufall trifft auf, na, ich kann ja schreiben, was ich will. So, ich habe ja den Stift in der Hand und ich kann dann schon entscheiden, dass das gerade so passt. Aber es macht halt natürlich überhaupt keinen Sinn.
Und da kommen wir zu einem Ding, was ich ganz, ganz schlimm finde. Ich habe es ja häufiger schon mal angemerkt hier im Podcast, aber ich finde, was hier auch wieder rauskommt, der Film und die Macher des Filmes verarschen dich ja. Ganz häufig stellen sie eine Behauptung auf, die für dich dann einfach als gegeben gilt. Also es gibt zum Beispiel eine Szene, dann findet sie ja die Leiche und dann heißt es, ja, das ist der Killer. Und dann sagst du, ja, okay. Nur um dann im finalen Akt zu sagen, Edgy Badge, wir haben dich belogen. Das ist gar nicht der Killer. Und ganz schlimm finde ich das bei der Szene, wenn Lars Eidinger die Tochter von Moritz wird ja entführt.
Ja.
Und sie soll dann vergewaltigt werden von dem Killer. Und ist euch das von Anfang an aufgefallen, dass die vergewaltigte Frau anders aussieht und andere Dinge anhat als die Tochter von Moritz Bleibtreu? Aber er tut so, als wäre es die Tochter von Moritz Bleibtreu und verarscht dich also. Man glaubt, dass die Person, oder man soll glauben durch den Zusammenschnitt, dass die Person, die dort irgendwas macht, die Tochter von Moritz Bleibtreu ist, obwohl man ganz klar sieht, dass sie es nicht ist. Und ich finde, der Film, der verarscht dich da in einer Tour.
Ja, das ist also diese Twist-Technik, dass dir die ganze Zeit irgendwas vorgegaukelt wird, was eigentlich nicht so ist. Also bei allem.
Ich habe am Anfang aber mit einem Filmfehler gerechnet, wo ich dachte so, Moment mal, die hat doch einen Pulli an, warum hat die andere denn jetzt einen Top an? So, aber dann ist das Gesicht von der anderen ist dann so immer verdeckt und dann sollst du denken, oh ja, ja, das ist die bestimmt und so. Und ich finde das unter aller Sau, wie sehr dich dieser Film durchgängig verarscht.
Weil die haben die noch umgezogen, ist doch ganz klar, damit die ein bisschen fesch aussehen zum Vergewaltigen, ne?
So. Nein, in dem Schnitt, Pullover an, Schnitt, also in einer Szene, in einer Minute wechselt die 12, ist euch das nicht aufgefallen, Carlo?
Tatsächlich nicht, nee.
Das ist
aber ich bin ehrlich gesagt in solchen Dingen auch nicht besonders gut, ne? Wenn man so mal die 100 besten Filmfehler aller Zeiten, wenn ich es nicht gelesen hätte, wäre es mir teilweise nie aufgefallen.
Nein, aber das Schlimme ist ja, es ist ja kein Filmfehler. Der Film sagt ja einfach, wir präsentieren jetzt dem Zuschauer eine Wahrheit, nur um am Ende zu sagen, ach ja, das stimmt ja alles nicht. Und das ist, und da kommen wir wieder darauf, was mein größtes Problem mit Sebastian Fitzek ist. Er behauptet innerhalb der Story etwas, nur um am Ende zu sagen, ja Moment mal, also so meine ich das ja gar nicht. Aber er hatte ja vorher einfach gesagt, dass es so ist. Es gibt ja nicht die Möglichkeit, dass du selber drüber nachdenkst oder so, das ist da irgendwie was komisch oder deinen eigenen Gedanken. Er sagt dir, das ist jetzt so. Das ist jetzt der Killer, der hier liegt. Der Tote ist der Killer. Nur um am Ende zu sagen, nee, also ich habe das ja nur behauptet, aber stimmt ja alles gar nicht. Und das hasse ich an Fitzek wie die Pest. Das ist einfach ein faules und unangenehmes Schreiben, was ich sowohl beim Lesen als auch bei seinen Filmen wirklich nur absolut nervig und scheiße finde.
Das haben wir bei einem anderen Film nachher auch noch zu häufig. Ja, das stimmt, aber hier halt auch. Und dann begeht er dabei selber noch Fehler, die ihm scheinbar nicht auffallen, weil, wo du es gerade sagst, von wegen der Killer ist nicht der Killer. Es liegt ja diese Leiche am Strand, wo Erik draufsteht. Und im weiteren Verlauf des Films sollen wir ja glauben, dass das eigentlich der Killer ist, der jetzt schon tot ist. Es stellt sich aber hinterher heraus, das ist gar nicht der Killer, sondern der hat wiederum einen anderen getötet und ihm einfach die Klamotten angezogen. Das Ding ist aber, der Killer sucht am Ende einen Schlüssel, den er braucht, um an die Tochter von Moritz Bleibtreu ranzukommen, weil die eingesperrt ist. Diesen Schlüssel hat der Tote, den er vorher umgezogen hat, um den Hals hängen. Jetzt frage ich mich, du hast dem Typen doch deine Klamotten angezogen und er hatte den Schlüssel um den Hals hängen. Warum hast du nicht da mitgenommen? Warum läufst du jetzt diesem Schlüssel hinterher? Das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist so dumm. Und das ist hundertprozentig auch niemandem aufgefallen, weil es so dämlich ist. So, der hat dem doch quasi den Schlüssel wieder um den Hals gehängt oder hat ihn zumindest gesehen, weil er musste ihm die Klamotten ausziehen. Warum hat er ihn nicht da mitgenommen? Das ist, absoluter Irrsinn.
Du hast vollkommen recht.
Ja, eben.
Das macht die ganze Sache ja noch scheißiger.
Das ergibt überhaupt keinen Sinn.
Oh.
Naja, und dann, ja. Was toll war, fand ich, also das, sagen wir mal, war eine ganz lustige Idee, dass Moritz Bleibtreu es nach Helgoland schafft,
ja.
Setzt er im tiefen Wald einen Mercedes gegen den Baum, weil dieser Mercedes dann automatisch ein Notsignal schickt und dann kommt die Helikopterstaffel, um sie
nach Helgoland zu fliegen.
Praktisch zu retten, ja, und damit fliegt er dann nach Helgoland.
Das ist auch so geil.
Also es ist eine lustige Idee eigentlich.
Ja, vor allem, ich möchte mal den ADAC sehen, der dich rufe,
Idee.
Weil ich sage, mein Auto ist verreckt, ich hole den ADAC und sage, ja, fahren Sie mir nach München, ich möchte zum Oktoberfest. Das ist doch genau das Gleiche. Voll geil. Ja. Das ist echt nette Rettungstruppe. Die fliegen nicht dann einfach nach Helgoland rüber, weil dein Auto irgendwo in Berlin im Wald steht. Das ist geil.
Es ist eine lustige Idee. Vor allem, dass das mitten im Wald ist, einfach.
Ja. Ey, also diese, Ich wollte nämlich, meine nächste Frage wäre nämlich ganz klar gewesen, wer möchte jetzt nach diesem Film auch ein Mercedes kaufen? Weil diese dreiste Werbung, die dort platziert ist, das ist ja nur ätzend. Und es ergibt eben auch alles gar keinen Sinn, ne? Also, ihr müsst euch für die Zuhörer. Es gibt eine Schlüsselszene. Also, die könnte ich nach Helgoland, weil Wind. Und dann sagt eben Moritz Bleibtreu, Moment mal, das ist ja ein Mercedes. Wenn ich den Wagen irgendwo gegensetze, dann innerhalb von 7 Minuten muss ein Helikopter kommen und dich abholen, weil das ist bei Mercedes Service. Und dann ist er mitten im Wald, irgendwo, und fährt sein Auto gegen einen Baum. Und dann kommt ein Helikopter, glaube ich, sogar nur nach 6 oder 5 Minuten an. Und was hat er denn dann dem Helikopterpiloten gesagt? So, flieg mich nach Helgoland?
Ja, genau. Flieg mich
also
nach
Helgoland. Hat er jetzt noch jemanden in diesen Plan eingeweiht, weil er ja niemandem davon sagen wollte? Also insbesondere den BKA-Leuten nicht? Oder?
Ja, die hätten ja auch nach Helgoland fliegen können, aber naja.
Ja, genau. Und diese Scheiße. Ich habe wirklich gedacht, bei manchen Szenen, das können die nicht ernst meinen. Ich hätte auch fast gedacht, damit gerechnet, es muss doch eine Parodie sein. Es muss doch in irgendeiner Art und Weise eine Parodie auf Serienkillerfilme sein oder so.
Ja, vor allem,
weil sowas Dilettantisches.
Vor allem, Kalle? Da am besten als Vergleich nehmen kannst, was eher wenn als Parodie gedacht ist, was Serienkiller betrifft, wenn du M. Night Shyamalan's Trap gesehen hast, der ja wirklich mit allen Klischees des Serienkiller-Genre spielt und das auch bewusst etwas ausreizt, ja. Da passt es mit der Parodie und das ist gewollt und gut auf den Punkt gebracht. Hier aber wiederum ist es ja tatsächlich so, dass es wirklich eine ernsthafte Serienmörder-Story sein soll. Und dann wird's eben wieder abstrus.
Also ganz, ganz, ganz furchtbar.
Wirklich krass finde ich auch diesen. Ist ja noch schon wieder ein Twist, dass er ausstellt, dass der Serienkiller nicht allein der Bösewicht ist, sondern es gibt ja noch zwei quasi Opferväter, sage ich mal, die zu einer sehr kruden Verschwörung zusammengetan haben, um dann den Serienkiller quasi als Waffe zu benutzen, um Moritz Bleibtreu. Also allein diese Idee ist so bescheuert. Ich habe den Film ja schon mal gesehen, aber das habe ich komplett vergessen und ich saß da wieder vor und dachte mir, das ist doch nicht euer Ernst. Also
ich sage euch, wie es ist. Ich habe es nicht verstanden.
Ja, es macht auch
diesen Plan,
dass jemand so macht.
Und wie das, dieser Plan und wie das dann aufgeklärt wird und wie dann alle so sagen. Also, der fährt ja auch zu verschiedenen Orten hin, wo ich mir denke, wo bist du denn überhaupt und was willst du da? Und das ist irgendwie für alle, die in diesem Film mitspielen, vollkommen klar. Nur ich selber denke mir so, hä? Warum jetzt dahin? Was soll das denn? Und wir haben uns später angeguckt und sagten dann danach nach dem Film so, sag mal, hab ich das jetzt so nicht verstanden? Und dann sagte meine bessere Hälfte, nö, hab ich auch nicht. Irgendwas war da jetzt komisch. Ja, okay.
Das spielt auch wirklich alles keine Rolle mehr. Man darf nicht drüber nachdenken. Deswegen macht er dann auch so ein Tempo. Und es passiert dauernd immer wieder irgendwas, wenn man bloß nicht drüber nachdenkt.
Genau. Und ja. Dann gibt's ja das furiose große Finale im Helikopter noch. Ja. Ich sag nur Stichwort Leichensack.
Ja. Vor allem, wer sollte denn ursprünglich in dem Leichensack sein? Also da kommt ja dann Lars Eidinger rausgeschnitten, so haha, in seinem Crazy-Modus. Aber ich denke mir, welche Leiche haben die denn eigentlich, also wer sollte denn da ursprünglich drin sein? Er war's ja nicht. So weiß ich nicht, wen die da rausgeflogen ist, auch egal. Aber das ist schon krass. Aber da muss halt einfach irgendwas sein, wo er rauskommt. Die hätten auch eine Kiste mit so ganz vielen Fragezeichen drauf aufstellen können. Und da kommt er dann rausgesprungen. Das wäre zu offensichtlich gewesen. So ein Springteufel. Das hätte auch zu seiner Performance gepasst. So. Dann mit so einer Teufelsmütze auf. Und dann kommt er da rausgehüpft.
Ja, und dann dieses Kuriose. Dann kämpft die in dem Helikopter. Dann hängt er an diesem Helikopter. Moritz Bleibtreu könnte ihm helfen, dass er überlebt, aber denkt sich, nein. Und schneidet ihm die Finger ab und wirklich eine Sekunde, nachdem er die Finger von ihm abgeschnitten hat und Lars Eidinger in die Tiefe fällt, abspannen.
Film vorbei. Ja.
Also es ist einfach jetzt vorbei. So, jetzt ist alles erzählt. So, ich habe jetzt nochmal was Brutales da reingebracht. Ich verstehe es nicht.
Ja, da ist jetzt abgeschnitten. Also so richtig. Finger sind ab, Film ist fertig.
Also am besten, glaube ich, beschreibst den Film in einer Szene, wenn die wirklich da an dieser Leiche da rumfuckeln und gerade eben den Hals auf möglichst brutale Art und Weise aufgeschnitten haben, dann die Zunge rausgenommen haben und da irgendwas rausnehmen. Und plötzlich kommt ein Gag, dass Fari Yardim ein Radio anmacht und Atemlos durch die Nacht von Helene Fischer erklingt.
Ja, das ist doch so der Humor des Films, ne? Das ist auch super.
Das, also das war auch, ja, sensationell, unbedingt.
Geil ist auch, wie Moritz Bleibtreu die ganze Zeit diese Comiczeichnerin anbrüllt und sagt, wie scheiße sie ist, weil sie das nicht tut. Ich weiß nicht, wie es für euch ist. Ich kann mich an dieser Stelle wirklich noch stundenlang über diesen Kackfilm aufregen, weil wirklich, es gibt so gut wie keine einzige Szene, die mich an diesem Film nicht aufgeregt hat. Aber ich bin so ein bisschen müde, muss ich sagen.
Na, vor allem, wir haben noch einen und ich finde, bei dem gibt es sogar noch mehr, was man da raushauen könnte. Also von daher, machen wir doch einen eleganten Übergang zu der Heimweg. Wir könnten ja mal sagen, wie fandet ihr den Film denn? Was wollt ihr denn geben an Punkten hier für abgeschnitten?
Ich glaube, ich habe ihm 2 von 10 gegeben. Einfach nur, weil ich die Effektarbeit ziemlich okay fand für einen deutschen Film. Und ich mir dachte, eins muss man dem Film lassen, der hat gar keinen Leerlauf.
Ja, das ist halt eine Stärke von Fitzek, da passiert ja dauernd was, ne?
Ja, ja, also das muss ich ihm einfach lassen.
30 Minuten.
Ne? Und da, es ist alles scheiße, was da passiert. Und es macht auch viel, viel mehr Spaß, über diesen Film abzuranten. Und dadurch, dass ich jetzt ja noch ein paar Sachen dann eben gehört habe, jetzt gerade eben von euch beiden, denke ich mir, das ist ja alles noch scheißiger. Aber er hat so gerade eben 2 Punkte bekommen. Aber wirklich, ich kann den Film einfach nicht empfehlen, außer du hast irgendwie einen Hang zur Selbstgeißelung. Also, Carlo, wie ist bei dir? Also,
ich schließe mich ja an, 2 Punkte. 1 Punkt für Lars Eidingers Performance und den anderen Punkt für die Mercedes-Szene im Wald.
Ja.
Und damit hat sich's.
Ja, also ich habe den Film sogar nochmal abgewertet. Der hat den eigentlich mit 3 Punkten stehen gehabt, warum auch immer. Ehrlich gesagt, ich glaube, ich habe mich damals halt sehr über Lars Eidinger gefreut, weil das einfach so neben der Kappe ist, was der Typ da macht. Und ich finde Helgoland als Setting eigentlich mal ganz cool. So als Grundding. Ja. So mit dieses Abgeschnitten, also wirklich jetzt abgeschnitten von der Außenwelt. Ne, das passt der Titel ja ganz gut. Das mag ich eigentlich, aber alles andere an dem Film ist halt der hinterletzte Rotz. Ich habe ihn auf 2,5 jetzt runtergestuft, weil ich ihn direkt im Vergleich zu der Heimweg, diesem halben Punkt mehr gebe ich ihm noch, weil greife ich mal weg, der Heimweg hat bei mir eine glatte 2. So, weil der hat nicht Lars Eidinger und der hat auch ganz viele andere Dinge, die ich da ganz furchtbar dran finde. Naja, also ich finde ihn scheinbar am besten von uns und das heißt schon viel.
Okay, Carlo, sag doch mal, was in der Heimweg passiert, den wir jetzt als nächstes mal genauer begutachten werden.
Ja, also am Abend des 6. Dezember geht Schulz seiner ehrenamtlichen Tätigkeit bei einem telefonischen Begleitdienstes nach, als ihn der Anruf von Clara erreicht. Diese ist auf der Flucht vor ihrem gewalttätigen Ehemann und wird zudem von dem Kalenderkiller bedroht, der am heutigen Abend entweder sie oder ihren Gatten umbringen will. Schulz versucht, der Frau zu helfen, ohne ihren Standort ausfindig machen zu können.
Geschichten, die das Leben schreibt. Der Kalenderkiller, wer kennt's nicht? Das klingt auch schon wieder so gute Zeiten, schlechte Zeiten.
Ja, das war doch mit die beste Idee an dem Film. Sowas, die mich schon mal vorweg. Also ich kann für mich sprechen. Ich habe ihn eben letzte Woche das erste Mal gesehen. Im Übrigen werde ich ihn auch das letzte Mal letzte Woche gesehen haben. Ich habe ihn nicht gesehen. Also der ist ja jetzt schon seit
einem Jahr, ziemlich genau.
Einem Jahr auf Prime.
Genau, da kam im Januar 25. Ist auch
nicht ins Kino gekommen. Genau. Und ja, meine Erstsichtung war letzte Woche und ich werde mit euch zusammen erörtern, wie ich das Ganze denn so fand. Carlo, hattest du den schon mal vorher gesehen?
Nein, auch zum ersten Mal in diesem Jahr. Ich habe ihn mir aber, glaube ich, letztes Jahr in die Watchliste gelegt, wie er im Januar veröffentlicht
wurde. Bereust du es?
Jetzt bereue ich es. Da habe ich ihn schon gelöscht.
Schön.
Jacko, ich glaube, du bist der Einzige von uns beiden, der ihn schon mal vorher gesehen hat.
Ja, ich habe ihn ja frisch im Januar gesehen. Ich habe auch die Movieplay-Kritik damals geschrieben. Und das Witzige war, ich kam eigentlich nur drauf, weil eine Arbeitskollegin von mir hat, kurz bevor der auf Prime veröffentlicht wurde, einer anderen Kollegin das Buch empfohlen, Der Heimweg. Und da klingelte irgendwas, wird das jetzt nicht verfilmt? Und dann dachte ich mal, jetzt musst du es dir auch angucken. Wird die das schon empfiehlt? Naja. Ich habe sie hinterher mal gefragt, hast du den Film denn gesehen? Sie meinte so, ja. Ich meinte, ist das im Buch genauso wie im Film? Und sie meinte so, ja. Dann meinte ich, okay, mehr muss ich nicht wissen.
Also, du kannst nichts über Budget herausfinden und man kann auch nichts über irgendwelche Abrufzahlen oder sowas rausfinden. Das ist ja normal bei Amazon, dass sie das nicht so wirklich veröffentlichen. Aber ich glaube schon, dass viele Leute den angeklickt haben. Reden wir über diesen Film, über diesen Fitzek, der eigentlich in meinen Augen die gleichen Fehler bestreitet wie der erste Film, den wir besprochen haben. Und deswegen meine These, Fitzek-Filme sind scheiße, weil das Drehbuch einfach Müll ist, weil die Prämisse doof ist.
Ja.
Ja, Punkt. Das hier ist so. Würde ich dem Ganzen, es ist, also wir spoilern, wir haben ja auch abgeschnitten gespoilert und auch wenn jetzt der Heimweg nur ein Jahr alt ist, wir spoilern das natürlich durch. Das ist ja auch wieder so ein purer Rotz, der da passiert. Erstmal, was Fitzek so alles in eine Nacht reinpacken kann, finde ich stark, dass da so alles passieren kann. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Sollen wir zuerst über die Schauspieler sprechen, die ich wirklich durch die Bank nur Schrott fand.
Ja, ich glaube, die Schauspieler sind gar nicht mehr das größte Problem. So, das liegt auch daran, was sie da halt spielen müssen. Das ist halt so sehr problematisch, glaube ich, finde ich.
Ja. Ja, aber also diese Luise Heyer, die hat ja jetzt, glaube ich, auch in Die Sonne schauen mitgespielt, den ich leider noch nicht gesehen habe.
Der ist fantastisch.
Sehr gelobt.
Der Film ist fantastisch, musst du unbedingt nachholen.
Steht tatsächlich bei mir auf der Liste.
Ja.
Ich habe die aber jetzt gesehen, weil meine Eltern an Weihnachten über Der Junge muss an die frische Luft gesprochen haben. Und dann sagte meine bessere Hälfte, ach ja, sie kennt den und der ist gut und ob wir den nicht mal zusammen gucken wollen. Und da habe ich gesagt, ja gut, wir gucken den. Und diese Luise Heyer hat ja auch so ein Gesicht, das wirkt ja schon immer so ein bisschen traurig.
Ja.
Und das hat sie natürlich in dem Film Der Junge muss an die frische Luft, wo sie eine depressive Mutter spielt, überragend gut hingebekommen. Und ich dachte mir, als ich den Film gesehen habe, oh, die Schauspielerin, die muss ich mal ein bisschen auf dem Schirm haben, die hat es wirklich gut gemacht. Und dann habe ich den Heimweg gesehen und dachte mir, Mädchen, wie kannst du das verlernt haben, zu Schauspielern? Weil sie war scheiße, die männliche Hauptrolle, Sabine Tambrea, der den Jules spielt, Klammer auf, Twist und Spoiler, er ist auch der Killer, der Kalenderkiller, Klammer zu. Neben mir auf der Couch, als wir den Film geguckt haben, sagte ich eine Stimme zu mir, sag mal, der wird doch noch nicht mal in irgendeinem Schultheaterstück mitspielen können, so furchtbar fand sie das. Carlo, bin ich da der Einzige, der es so sieht, oder hast du auch das Problem mit den Schauspielern?
Ja, also das kam mir in erster Linie auch wie so manch ein Tatort vor, weil ich bin ja, Tatort guckt ja meine Frau manchmal und ich gucke mir das dann manchmal eine Zeit lang mit an und da bin ich ja auch immer sehr schockiert, was die uns da eigentlich als gut verkaufen wollen. Und irgendwo auch da befindet sich der Heimweg vom Level der Schauspieler. Und ja, es mag zum einen schon wieder an der absolut durchgeknallten Vorlage liegen, dass da charaktermäßig die Performance so ist, aber ich weiß auch nicht, vielleicht hatten die da alle irgendwie eine Ladehemmung. Ich meine, auch hier bekannte Gesichter des deutschen Kinos und man kennt sie woanders her und dann haben sie da auch schon mal wesentlich besser gespielt, aber hier, also es hat furchtbar billig. Also billig ist, glaube ich, der richtige Ausdruck. Die Performance war von jedem Einzelnen dort furchtbar billig.
Ja, aber ich kann mir auch wirklich vorstellen, die haben sich das Drehbuch durchgelesen und dachten wirklich, was für ein Mist. Und das muss jeder denken, der sich das Drehbuch durchliest. Er muss doch wirklich denken, ich mache das hier nur des Geldes wegen. Weil das kannst du ja wirklich nicht ernst nehmen. Also beim besten Willen nicht. Das geht ja schon wieder bei dieser Serienkiller-Prämisse los, die wirklich wirkt wie so ein Groschenroman. Aber so wirklich billigster Groschenroman. Also, ich liebe ja Jolly, also, ne, so mir die anzugucken. Aber die haben ja auch so eine bescheuerte Prämisse meistens. Aber das ist ja irgendwie noch, das hat ja noch Stil da, dieses Verrotzte. Aber hier wird es dir wieder so bitter ernst untergemischt, als könnte das jeden Tag in Berlin passieren. So wird es dir ja verkauft. Und das ist halt so ein Humbug mit diesem Kalenderkiller. Und es ist ja auch schon so geil, dass diese Protagonistin, die wird ja am Anfang des Films bedroht von dem Kalenderkiller. Am 6.12. stirbst du oder dein Mann. Das ist eine konkrete Ankündigung. So, wir haben den 6.12. Heute ist der Stichtag. Sie war bei der Polizei, aber die nehmen sie nicht ernst und glauben ihr das nicht. Obwohl dieser Kalenderkiller...
Warum sie auch nicht mit denen in den Keller geht.
Ja, aber auch für selbst wenn dieser Kalenderkiller wütet in Berlin, der hat was, wie viele Leute schon umgebracht, immer nach diesem Muster, kündigt Datum an, dann sind sie tot. Jetzt geht eine zur Polizei und sagt, ich bin die nächste, 6.12. Und die sagen, ja. Also als wenn die das nicht ernst nehmen müssten. Warum denn nicht? Ihr habt allen Grund, das ernst zu nehmen. So, die spinnt. Ja klar, so wird's sein. Die hat nicht mehr Polizeischutz, nix. Es wäre doch das Einfachste zu sagen, ey, heute ist Stichtag. Heute beschatten wir die mal. Mal gucken, ob der Kalenderkiller kommt. Nö, machen sie nicht. So, warum auch viel zu viel Arbeit? Mhm. So ein Blödsinn. Also damit geht's ja nun los.
Ja, und dann hast du wieder diese Charaktermuster. Sie offensichtlich massiv depressiv.
Ja.
Ja. Und ihr Mann, das letzte Arschloch, dann diese sensationelle, ich muss auch da so laut lachen, dann wird ihr nochmal präsentiert, warum sie wahrscheinlich so ist, wie sie ist. Dann geht die da mit ihrem Mann auf diese Ice White Shut Party. Ja. Das fand ich ja ganz toll. Wird da schön mit Fesselspielchen fast zu Tode gepeitscht, gepeinigt und was weiß ich. Und das scheint eher wieder ein Konstrukt der Mächtigen von Berlin zu sein.
Wie das so ist. So kennt man es doch.
Ja, ja, ja. Kennen wir ja. Ne? Und ja, und dann wankt sie da nach Hause.
Ja, auch da, sie hätte, also sie ist auf diese BDSM-Party von ihrem gewalttätigen Mann mitgenommen worden, wurde auf Drogen gesetzt, damit sie von anderen Männern missbraucht werden kann. Schafft es aber, von dieser Party dann abzuhauen und zu flüchten und sagt sich dann, nö, zur Polizei gehe ich nicht, nö, das mache ich nicht. Also sie könnte ja die Polizei nicht, also sie hätte es ja bei dem Keller schon geschafft, die Polizei in den Keller zu führen und zu sagen, hier, guck mal, da sind die Fotos und die Schrift und sowas. Und hier könnte sie sagen, geht mal da rein, da werden Frauen verprügelt und geschlagen und sexuell belästigt. So wäre ein Thema. Aber das würde ja bedeuten, dass die Story nicht zu Rande kommt. Ne? Da hätte er sich Gedanken machen müssen, wieso das jetzt nicht geht. Ergo sagten sie einfach, nö, das macht die nicht. Das ist nicht so eine Frau.
Stattdessen ruft sie dann bei dieser Hotline an, beziehungsweise ist gar nicht klar, ruft sie da an oder hat er sie angerufen? Das klingt ja irgendwie so ein Missverständnis, was ja für den Twist dann auch entscheidend sein könnte, aber selbst dann macht es überhaupt keinen Sinn, weil ich frage mich, selbst wenn er sie angerufen hat und dann so tut, von wegen sie hätte ihn angerufen, das ist ein Versehen, warum macht er das? Also selbst mit dem Hintergrund wissen, dass man weiß, wie der Twist dann endet, warum ruft er sie an? Also warum würde sie ihn anrufen? Macht keinen Sinn. Warum ruft er sie an? Macht auch keinen Sinn. Das ist nur einfach dafür da, damit du diese Prämisse hast, dass die miteinander reden und eine Beziehung zueinander aufbauen und du immer diesen Szenenwechsel hast. Aber dieses Gespräch, dass die beiden miteinander telefonieren, ist eigentlich für die Story kompletter Mumpitz, egal aus welcher Perspektive. Es macht für keine der Personen einen Sinn.
Ja.
Weil der Killer wartet der wartet ja zu Hause auf sie. Denn wir sollen ja immer denken, der ist bei sich zu Hause, das ist seine Tochter. Nein, er ist ja der Killer und hockt bei ihr zu Hause, das ist ihre Tochter, die da schläft. So, der wartet, dass sie nach Hause kommt, damit er sie wirklich heute noch umbringen kann. Aber wozu ruft er sie denn an? Sie kommt doch sowieso nach Hause. Damit rechnet er ja. Er wartet doch da nur auf sie. Das macht das doch alles viel komplizierter. Also es macht überhaupt keinen Sinn.
Das ist ja, es ist. Und dann natürlich die tollen Szenenwechsel immer zu dem einen Mann, Spoiler an, der da immer in Erscheinung tritt, der so aussieht, als wenn er der Killer wäre, aber in Wirklichkeit ja der Vater des echten Kalenderkillers, der sich im Alleingang da praktisch auf die Suche macht, um seinen Sohn ausfindig zu machen und eigentlich das nächste Opfer in Sicherheit zu bringen, was natürlich erstmal so inszeniert ist, dass du ja denkst, der will sonst was Böses.
Ja.
Und das hast du ja auch noch dann immer integriert. Ne?
Ja. Und weißt du was? Das ist der Nächste, der nicht zur Polizei geht. So, sie geht nicht zur Polizei, er nämlich auch nicht, obwohl er kommt ja drauf quasi, dass das sein Sohn sein könnte, weil ja in den Nachrichten irgendwie gezeigt wird, dass der Killer die 2 mit so einem speziellen Schnörkel schreibt. Und da ist Fatih wohl auf die Idee gekommen, oh, mein Sohn macht das auch, oh Gott, vielleicht ist mein Sohn der Killer. Bis man vielleicht dann erstmal mit seinem Sohn reden will und nicht gleich zur Polizei rennt, das kaufe ich gerade noch so. Aber Fatih kriegt ja dann irgendwann mit, ist mein Sohn hier der Bösewicht. Spätestens dann gehe ich doch zur Polizei, damit die ihn wenigstens festnehmen. Es läuft am Ende darauf hinaus, dass Fatih seinen Sohn erschießen muss. Wäre es nicht besser gewesen, dann zur Polizei zu gehen? Also so, das wäre auf jeden Fall die saubere Lösung für alle Beteiligten.
Ja.
Aber das zieht er konsequent bis zum Ende durch. Nee, das mache ich nicht. Ja. Lieber nehme ich meinen Sohn selber fest oder was war die Idee dahinter? Im Endeffekt muss er ihn erschießen. Ja, super, ist ja gut gelaufen. Das ist kompletter
Müll. Genau, aber da kommt ja dann offensichtlich das Händchen des Autors
zum
Vorschein. Der will ja sowas gar nicht.
Nee, das wäre die einfache Lösung. Aber dann geht der Plot nicht auf.
Will, ja. Schauwert.
Der will, Schauwert, der will genau.
Permanent auf die Tube drücken und dann reiserisch natürlich. Und das
ja, natürlich,
ist ja
das macht ein neues Fass auf, ein neues Spannungsmoment, ja. Aber es macht halt gar keinen Sinn.
So macht er das.
Herrlich.
Wie zur Hölle? Ich weiß nicht so ganz genau, wie das funktioniert mit diesem Telefon. Aber es macht ja auch gar keinen Sinn, also es macht ja wirklich, tut gar nichts zur Sache, dass dieser Jules beim Begleittelefon arbeitet. So, wie konnte er denn jetzt in irgendeiner Art und Weise zusehen, dass sie auch ihn anruft?
Das oder meine ich
es,
ja.
Ist das jetzt der Zufall?
Ja, es wird ja so suggeriert, sie meint so, oh, ich habe sie gar nicht angerufen. Ich bin vielleicht nur auf mein Handy gekommen, da könnte man ja denken, vielleicht hat er sie angerufen und tut jetzt so, als hätte sie ihn angerufen. Weißt du, so ein Missverständnis.
Ja, aber wir sehen ja, dass er das nicht tut.
Ja, aber egal, aber das meine ich ja. Selbst das würde ja keinen Sinn machen. Warum sollte er das denn tun? Weil er unbedingt mit ihr vorher noch reden will, bevor er sie umbringt? Warum? Also es macht beides keinen Sinn. Es ist nur dafür da, damit du diese Prämisse hast. Wie das zustande gekommen ist, spielt überhaupt keine Rolle. Also für Fitzek, für jeden normal denkenden Menschen, der das hinterfragt, natürlich schon. Aber hier ist es doch völlig wurscht. Hauptsache, wir haben es am Laufen. Ja.
Ja, und auch hier, er macht es ja hier genauso wieder. Er schafft es wieder, dich zu verarschen, weil er ja ganz klar sagt, ich gehe jetzt zu meiner Tochter. Und dann geht er ja zu dem Kind ans Bett. Und um dann später zu sagen, Edgy Badge ist doch gar nicht meine Tochter. Aber es ist ja nicht so, dass die Personen dich belügen, sondern der Film selber belügt dich, weil es gibt ja gar keinen Grund für diese Person darum zu lügen. Also es ist wirklich einfach nur beschissen scheiße.
Ja, vor allem diese ganze Szenerie, dass er eigentlich in der Wohnung der anderen hockt, macht ja, also es gibt ja noch einen Babysitter. Das ist ja das Allergeilste. Es gibt ja einen Babysitter und der hat sich offensichtlich in einer Kammer versteckt, die im Kinderzimmer ist, so ein verstecktes Zimmer. Wer kennt's nicht? Wer hat das ja zu Hause? So, ich dachte, hä, was ist denn das? Sieht so aus wie bei Anne Frank auf dem Dachboden oder so. Was ist denn das für eine Kammer hier? Hat der da gehaust? Hä? So, und dieser Babysitter schleicht scheinbar seit locker einer Stunde oder so durch die Bude, klaut mal irgendwann ein Messer, versteckt sich im Schrank. Was hätte jeder normale Mensch gemacht? Also, auch wenn du siehst, wie die Wohnung geschnitten ist. Weil das Kinderzimmer ist direkt neben der Ausgangstür. Der hätte einfach aus der Wohnung rausgehen können, anstatt durch die ganze Wohnung rumzuschleichen und sich da im Schrank zu verstecken. Geh doch einfach raus, hol die Bullen, der Dritte, der nicht die Bullen holt. Der hätte einfach rausgehen können, während der Typ am PC sitzt im anderen Zimmer. Ich meine, da ist das Kinderzimmer, direkt da ist der Flur und da ist die Wohnungstür. Geh doch raus. Das macht
wir leben auch in Zeiten von
Sinn.
Handys. Er hätte auch einfach anrufen können.
Ja, man sieht, dass sein Akku leer ist irgendwann, weil er findet in dem Anne-Frank-Zimmer, findet er dann ein Handy, wo der Akku leer ist. So. Aber mach dich bemerkbar, klopf an die, mach irgendwas, aber schleich dir durch die Wohnung, klau noch ein Messer aus der Küche, geh dann ins nächste Zimmer und stell dich da in den Schrank und hoff, dass der Typ irgendwann vom Schrank steht, dass du rausspringen kannst. Mach doch irgendwas Sinnvolles. Das ist so ein Quatsch. Und am Ende doch aus dem Fenster zu steigen und dann da runterzufallen. Das hättest du auch vorher machen können. Und da hättest du auch mehr Zeit gehabt, um Hilfe zu rufen oder runterklettern zu können. Es ist so Banane.
Ja, aber auch da, ne? Das ist ja auch wieder, es ist einfach so, es ist viel, viel reißerischer.
Ja!
Wenn du das so magst. Das ist einfach, also es ist toll, wie ihr schon zu Beginn beide erläutert habt, weil ihr ja die Bücher kennt. Der gute Herr, der hat seine Schablone und da geht's nur über Sehenswürdigkeiten.
Ja, also die Art, wie so diese Geschichten konstruiert sind, das hat nämlich so einen 15-Jährigen, der richtig Bock auf Schreiben hat, der auch Einfälle hat, so von wegen, ich habe eine Grundidee für einen Film und für so spannende Szenen, aber wirklich dieser 15-Jährige, der dann auf ADHS in einer Nacht alles runterschreibt, aber nicht auf solche Details achtet, auf Logik, auf Zusammenhänge, gar nicht. Einfach nur, ich arbeite mich jetzt von einem Höhepunkt zum nächsten Twist, zum nächsten Dings, zum nächsten Bums und feiert sich hinterher und es scheinbar mögen es ja auch viele, zumindest in literarischer Form. Weil man es halt auch einfach lesen
also
kann.
Der hat scheiße viel Erfolg, ne? Also
ja, den Erfolg kannst du ihm auch nicht nehmen. Also der gibt ihm ja recht. Es ist halt diese typische Strandkorb-Literatur, so die du halt wunderbar mal so nebenbei weglesen kannst oder auf einer Zugfahrt oder was weiß ich was. Das ist aber so ein Buch, das schmeißt du danach auch weg. Das stellst du nicht ins Regal, um es nochmal zu lesen. Das kannst du auch direkt Tonne auf und rein.
Ist so. Ja. Aber du hast es eigentlich vollkommen genäht, weil ich finde auch, das wäre, als wenn ein Kind sagt, pass auf, Ich habe 7 gesehen und ich habe Schweigen der Lämmer gesehen. Genau. Das schreibe ich jetzt auch.
Ja, so inspiriert von so amerikanischen Filmen und die voll geil findet und zugegeben ja auch schreiben kann. Also auf dieser reißerischen Form, das kann der ja. Aber da gibt also die Geschichten geben halt keinen Sinn. Die sind in sich total unlogisch. Aber er rattert das einfach so runter.
Ja, und eben die Grundprämissen. Wenn du mir sagst, und wenn jetzt Hitchcock einen Film gemacht hätte, wo einfach dann der, wo dann der Killer, der eigentlich am Telefon ist, dann in der Wohnung gewesen wäre, dann hättest du einen geilen Film gehabt, ne?
Ja, klar.
Oder wenn du jetzt gesagt hättest, ey, wir müssen jetzt hier einen gritty Thriller drehen, wo eine Allerweltsperson dann eben eine Autopsie oder sowas durchführen muss. Ich finde, du hättest damit schon was machen können, so ist es ja nicht. Ne, ich finde die Ideen nicht gänzlich uninteressant.
Nein, überhaupt nicht.
Aber so wie es eben präsentiert ist, ist es nur Scheiße.
Das macht ja die große Kunst aus. Sich nicht nur eine geile Idee ausdenken, sondern die auch umsetzen. Wie du schon sagtest, also ein Hitchcock, die Idee zum Beispiel mit der Typ ist schon in deiner Wohnung. So, wir wissen nicht, dass es deine und denken, es ist seine. Das ist eigentlich ein cooler Twist. Aber dann muss es ja Hand und Fuß haben. Dann musst du ja das Drumherum, muss ja passen. Da muss ich als Zuschauer sagen, ach Mensch, ja klar. Und ich so, wie geht denn, So denkst du, was für ein Unsinn. Also, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, vor einem Jahr, ich bin auch irgendwann, so ab der Hälfte des Films, ich glaube kurz bevor dann dieser Twist aufgelöst wurde, dass er ja der Killer ist und er in ihrer Wohnung ist, habe ich mir sowas schon so ein bisschen gedacht, weil er verhält sich ja ab und zu ein bisschen komisch. Zertrümmert dann irgendwann so eine Glühbirne und legt die über den Flur, ne? Und denkt, was macht der da gerade? Und da habe ich gedacht, sag mal, kann das sein? Und dann dachte ich mir, nee, das kann nicht sein, hat das selbst wieder verworfen, weil dann macht das mit den Babys hinterher keinen Sinn, dann macht dies keinen Sinn, dann macht das keinen Sinn und 5 Minuten später, ja nee, ist doch so. Und es macht doch keinen Sinn, aber ist doch egal. Genau. Leck mich, ey, du willst mich doch ja komplett verarschen.
Ich habe erst gedacht, die ganze Zeit, auch wo er die Scherben auslegt als sozusagen Alarmanlage, dass der halt ein wenig an der Wassel hat und irgendwelche Ängste. War so der anfängliche Gedanke. Das passiert ja schon ziemlich am Anfang des Films. Und dann habe ich es mir aber auch schon jedes Mal gedacht. Außerdem, ganz ehrlich, die Besetzung, der Typ, der hat halt einfach aber auch schon ausgeguckt wie einer, der Kalendermörder ist.
So sehen Kalendermörder aus. Ja, so ein bisschen schon. Ach so, da können wir gleich mal aufs Motiv zu sprechen kommen, weil das habe ich auch nicht so ganz verstanden. So, das Motiv von ihm ist ja irgendwie, er war ja mal bei der Feuerwehr und dann ist seine Frau war auch psychisch krank, wollte sich umbringen. Und aber leider, als sie sich versucht hat, die Pulsarme aufzuschneiden, ist irgendwie im Kinderzimmer Feuer ausgebrannt und sie konnte dann keinen mehr retten und ist die ganze Familie irgendwie gestorben. Also Kinder verbrannt, Frau verbrannt, deswegen ist er jetzt verrückt. So, okay, das kaufe ich. Aber warum genau macht er das jetzt mit anderen Frauen? Was hat das damit zu tun? Kann mir das jemand erklären?
Er möchte dieses 50-50-Prinzip bei Leuten machen, die eben in einer toxischen Beziehung sind.
Aber er war doch in keiner toxischen Beziehung in dem Sinne. Seine Frau war krank, aber ja, das ist doch keine toxische Beziehung. Also so, weißt du? Was hat das jetzt konkret mit der Frau und dem Typen zu tun, die er jetzt bedroht?
Ja, nix.
Nee, gar nix, ne? Also das ist so, ja, der hat ein Trauma, ja, das verstehe ich. Aber was bringt es ihm jetzt, so ein komisches, entweder stirbst sie oder stirbst du Spiel mit Leuten zu spielen, die also gar keinen Bezug dazu haben? Hä? Also das ergibt sich für mich nicht. Wenn er jetzt sagt irgendwie, oh, ich will eure, weil meine Kinder tot sind, sollen eure Kinder sterben. So, das würde ich vielleicht doch irgendwie verstehen. Aber diesen Zusammenhang habe ich nicht gecheckt. Also null.
Nein, darum geht's ja auch gar nicht. Das ist ja auch vollkommen egal.
Leider irgendwie. Der ist einfach irre und jetzt macht er das so.
Genau, er tut es einfach, weil es im Drehbuch steht.
Genau.
Der Film ist ja nur voll davon. Wie hat denn der das geschafft, die Nachricht in dem Ferienhaus schon zu platzieren? Also woher hätte er denn wissen können? Also er konnte ja nicht wissen, dass die auf diese BDSM-Party gehen. Und erst recht konnte er ja nicht wissen, dass sie dort verkauft wird. Und er konnte auch nicht wissen, dass sie dann ins Ferienhaus geht und sich umbringen möchte. Aber wieso steht die Nachricht am Ferienhaus?
Naja, die hat man da einfach schon mal vorsorglich platziert, weil man weiß ja nie. Kann man ja mal machen.
Naja.
Ist alles gut geplant, wie alles bei Fitzek. Das ist alles ein perfekter Plan, den wir nicht durchschauen, weil wir keine Genies sind.
Nee, ich glaube tatsächlich, wenn du diesen Film so wie Netflix, also wie viele eben Netflix-Filme gucken, so einfach so, sie verlassen mal den Raum, gucken dann wieder rein und dann hier und da, dann glaube ich, denkt man, oh ja, der ist ja schlau. Aber wenn du darauf achtest, ergibt das alles gar keinen Sinn.
Ja, das war die, so hat Fitzek schon vor 15 Jahren Bücher geschrieben. Das war ja bei dem Buch, das ich gelesen habe, genauso konzipiert wie so ein Netflix-Film. Der eigentlich ist das wirklich ein Marketing-Genie. Der hat das schon gecheckt. So läuft das heutzutage. Cleverer Typ, der war seiner Zeit voraus. Da musst du auch für Netflix-Filme da nichts mehr umschreiben. Du kannst wirklich das 1:1 so adaptieren, wie es im Buch steht. Also smart, das spart echt Arbeit.
Ich bin einfach tatsächlich sogar etwas schockiert, dass diese Bücher so dermaßen erfolgreich sind.
Ja, es ist halt die Bild-Zeitung. Es ist die Bild-Zeitung der Trivialliteratur. Die läuft auch. Die kaufen sich die Leute auch wie blöd und die arbeitet genauso. Mit Schlagwörtern, mit reißerischen Schlagzeilen, kurze, knackige News in Anführungsstrichen mit dicken Überschriften, wo irgendwie polemisch was rausgeballert wird, aber es hat null Substanz. Genauso funktioniert das auch. Ja. Damit greifst
du
die Leute ab.
Ja, du kannst ja eigentlich auch sagen, weil du ja schon sagst, du bist ja schockiert, aber letztlich glaube ich, spiegelt es auch plus wieder einfach das Bild, wie der Großteil der momentanen Gesellschaft einfach Wahrnehmungen und überhaupt ihre Umwelt verarbeiten oder annehmen oder aufnehmen, ne, wie die Datenverarbeitung läuft. Und das ist ja jetzt auch die große Diskussion immer bei den Filmen auf Netflix oder überhaupt, wie Filme auch mittlerweile inszeniert werden, auch im Kino, dass jedem Zuschauer praktisch das alles aufgetischt wird, die einzelnen Schritte in den Dialogzeilen. Wir machen jetzt dieses, wir machen jetzt jenes. Ne? Also es muss ja keiner mehr groß mitdenken oder mit Sachen arbeiten, die er vor 20 Minuten gesehen hat, ne, wie es bei alten Filmen ist. Also, und ich denke, weil die Bücher so erfolgreich sind, das ist halt wieder so eine Entwicklung unserer Gesellschaft. Ja? Deswegen.
Ja, hier gehe ich ja sogar, hier darfst du gar nicht mitdenken.
Eben, hier würdest du sogar ein Bein stellen. Bei diesem Netflix-Film, wenn du mitdenkst, gut, dann hast du halt doppelt mitgedacht. So. Also der Film macht es für dich und du machst es auch. Aber hier wäre es ja fatal mitzudenken.
Naja, ich glaube, wenn das jemand liest, der noch ein funktionierendes Hirn hat, nenne ich mal so, dann merkt er natürlich, ja, hoppla, da ist ja eine Ungereimheit an der nächsten. Ja, das fällt ja sofort auf. Ist ja offensichtlich. Wer aber TikTok verseucht ist und ständig nur am Scrollen ist, an seinem Mobiltelefon und nur Daten auf die Schnelle verarbeiten kann und der liest sowas, wenn er denn überhaupt lesen kann.
Alter, ne? Herzlich willkommen beim Boomercast. Ich glaube, wir machen uns so unbeliebt bei vier Jahren, aber du hast ja recht.
Da muss man aber trotzdem, kann man da gern mal drauf zurückschwingen. Ich meine, das sind ja Eindrücke, die ich jetzt zum Beispiel habe. Und weil Herr Kühne eben die Frage so in den Raum geworfen hat, wie er findet oder seinen Eindruck, dass es ist so erschreckend, dass das so erfolgreich ist und alles. Es muss ja irgendwo herkommen. Und ich stelle ja auch bloß eine These auf, wie ich das offensichtlich wahrnehme. Aber ich denke, es hat da schon einen gewissen Grund, wie halt die Gesellschaft drauf ist und wer da praktisch die Zielgruppe ist, ne?
Ja, oder eben insbesondere, also ich sage jetzt mal so, weder der Heimweg, glaube ich, war jetzt enorm erfolgreich noch abgeschnitten. Ich glaube, ich würde so weit gehen, das eventuell auf die Literatur zu beziehen und zu sagen, ey, vielleicht wollen die meisten Leute, wenn sie etwas lesen, aber auch nur so eine Flucht aus der Realität haben, ne? Also, ja. Jacko, ich weiß ja auch, du bist ja auch begeisterter Stephen King-Fan. Und ich sag mal so, du musst auch bei manchen Büchern, das ist schon Arbeit, die zu lesen, um dann alles, sich an alles zu erinnern, möglichst dabei zu bleiben, weil dir das eben nicht alles vorgekaut wird. Und ich kann mir einfach vorstellen, dass für viele Fitzek einfach so dieses klassische Urlaub fürs Gehirn ist, ne?
Ja, das meine ich ja
auch. Die lesen das im Urlaub, haben dann da eine Woche, eine gute Zeit und sagen, boah, ich habe sogar selber herausgefunden, wer der Killer ist. Ich bin so schlau. Und oh freuen Gott. Sich dann.
Ich hoffe, das hört jetzt nicht viele Fitzek-Leser, die werden uns sowas von deabonnieren. Ja, aber im Prinzip ist es das. Deswegen funktionieren diese Fitzek-Bücher auch, glaube ich, für die breite Masse ganz gut. Es ist einfach zu lesen, es ist schnell zu lesen, es hat so einen ganz, ganz flotten Entertainment-Faktor und es ist, glaube ich, auch wirklich für Leute gemacht, die sonst nicht so arg viel lesen. So, deswegen, das ist ja auch okay, das ist ja auch ein Markt, der erfüllt wird. Ich muss es ja nicht mögen, ich muss es ja auch nicht lesen, ich muss es mir auch nicht kaufen. So, alles gut. Deswegen lese ich auch sonst keine Fitzek-Bücher, weil ich das genau weiß. Ich habe jetzt eins gelesen, echt mal zu vorbereitet auf den Cast, weil es hier halt rumlag. Es hat mich halt wieder darin bestätigt. Ich gucke mir aber gerne
Filme an. Wo du den Mittelfuß gebrochen hast.
Ja, genau. Und ich guck mir halt gerne Filme an, dann gucke ich mir eben auch die Fitzek-Filme an. Es gibt ja Gott sei Dank nicht so viele, was mich aber auch ein bisschen wundert, weil die Bücher so erfolgreich sind. Eigentlich müsste doch jedes Buch von ihm irgendwie verfilmt werden. Aber irgendwie scheint es da auch eine Hemmschwelle zu geben, vielleicht weil man merkt, im Film, da gucken sich die Leute dann doch lieber so einen Ami-Thriller an. Also sein Publikum auch, die sagen dann, oh nee, also wenn ich mir jetzt einen Film angucke, dann lieber irgendwas aus Hollywood oder so. So Deutschen würde ich da nicht gucken. Da ist dann irgendwo die Grenze erreicht. Keine Ahnung warum. Und ich glaube, andere Leute holen es da halt damit nicht, ne? Weil, ja, das ist halt wirklich ein Mumpitz.
Ich sage ja auch, vielleicht lesen das auch tatsächlich noch so einfache Teil von Leuten, die wirklich Urlaub vom Alltag und
genau, das glaube ich auch. Schon
runter gibt's auch, aber ich denke, ist es nicht von der Hand zu weisen, dass natürlich sich auch da in der Literatur und überhaupt beim Lesen da auch was geändert hat. Und man darf auch nicht vergessen, solche Autoren sind auch clever und die wollen natürlich Bücher verkaufen und es geht auch da natürlich ums Geld und um den Verdienst, dass sie von was leben können. Und dann wissen sie schon genau, wenn ich das hier jetzt bringe, da kriege ich die meisten Leute. Also
es ist ja auch in Ordnung. Also
sein Nutzen draus gezogen. Ne? Aber
Fitzek ist nicht dumm. Nein, ich meine, er hat 20 Bücher geschrieben, die schlussendlich alle gleich sind. Ne? Dumm ist der Mann nicht. Ich glaube, der könnte auch bessere Bücher schreiben. Ich kann mir aber vorstellen, dass einfach sein Publikum eben das haben möchte. So die Bücher sollen einfach heißen, das Paket, der Heimweg, der Nachbar, der Schnorchel, der Augensammler, weiß ich nicht, die Tupperdose. So, und dann sagt man, oh, das ist mysteriös. Wieso heißt es bloß die Tupperdose? So, und ich glaube tatsächlich, der könnte auch wahrscheinlich wirklich bessere Literatur schreiben. Ich halte den nicht für einen dummen Mann oder so, aber ich glaube einfach, der weiß einfach ganz genau, was möchte denn mein Publikum?
Ja, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es ist. Und wenn er damit reich ist oder gutes Geld verdient und damit regelmäßig auch Bücher rausfeuern kann und das dann nicht eben 5 Jahre dauert, bis das nächste kommt, sondern er dann wunderbar relativ schnell neues Futter nachschießen kann. Ich verstehe das. Das ist auch völlig in Ordnung, soll er machen. Aber dann muss man sie natürlich auch die berechtigten Kritik stellen. Ist einfach so. Trotzdem.
Ey, gar keine Frage.
Ich möchte keinem das madig machen, wenn er das mag. Es ist ja auch nur meine Meinung, unsere Meinung hier. Natürlich darf man das kritisieren, vor allem, wenn es natürlich so offen auf den Tisch liegt. Und jetzt mal zurück zu dem Film, genauso wie hier. Also es ist halt, das sind scheiß Filme. Und das liegt in erster Linie tatsächlich an den Vorlagen. Weil die halt wahrscheinlich auch sehr originaltreu umgesetzt sind. Also handwerklich waren jetzt beide Filme nicht so super schlecht oder so. Und ich glaube, dass beide, also auch in beiden Filmen, die Schauspieler auch besser spielen könnten, wenn sie denn was Vernünftiges zu tun hätten. Aber wenn du da halt sowas aufgetischt bekommst und es dann eben auch wirklich bierernst präsentiert wird, wenn du das so ins Ironische ziehst oder so aufziehst wie so ein Edgar Wallace-Film von damals, die hatten ja auch so Mumpitz-Geschichten, aber das war halt drollig irgendwie. Das war auch so ein Gag, wie das gemacht war. Das war wie so eine Jahrmarktshow. Aber das hier soll ja ein bierernster Psycho-Thriller sein, wo du denkst, ach komm, leck mich doch am Arsch, also verarschen kann ich mich auch alleine.
Ja, du könntest das natürlich jetzt auch weiterspinnen. Du hast ja noch zig andere Beispiele aus der Weltliteratur. Schwenkst du mal auf Twilight oder schwenkst du mal auf 50 Shades of Grey, ja? Also das sind ja auch wirklich Dinger. Da habe ich sogar jeweils einen Band gelesen. Also ich kenne einen Twilight-Band und den ersten 50 Shades of Grey. Und die lesen sich halt wie, wenn Twilight, wenn Teenager in irgendeiner Phase ihres Lebens stecken, dann ist das Buch genau richtig für die. So ist es absolut Katastrophe. Und bei 50 Shades of Grey vernachlässigte Hausfrauen, ja, also den Level für vernachlässigte Hausfrauen, wenn es das liest. Aber die waren ja auch mordsmäßig erfolgreich, ja.
Ja, weil ja, sie klar.
Auch so simpel sind vielleicht.
Es ist auch okay, also ich gehe auch nicht so weit, dass nur dumme Leute das lesen, aber ich finde es einfach schade, wenn das die Literatur ist, die sich in Deutschland am besten verkauft, wo es doch wirklich alleine von der Story her einfach so viel Besseres gibt. Ne?
Aber na gut, so ist es halt.
Okay, sollen wir nochmal abschließendes Fazit zu der Heimweg machen?
Ja, bitte.
Ja, ich fang mal an, ist ähnlich scheiße. Der ist aus anderen Gründen scheiße, wobei doch einige Überschneidungen dabei sind. Er hat mich nicht so sehr aufgeregt wie Abgeschnitten, weil Abgeschnitten fand ich doch um einiges mehr, wo ich mich wirklich tierisch drüber aufgeregt habe, aber der war langweiliger. deswegen, die tun sich beide nix. Kriegt auch 2 von 10. Ist kein guter Film und würde ich jetzt niemandem empfehlen. Also wirklich gar niemandem. So, wenn man einen guten Thriller sehen will. Und selbst wenn man dann sagt, ey, ich habe alle guten Thriller gesehen, sag mir doch mal so mittelmäßige Thriller, würde ich sagen, ja, die nicht.
Ja, definitiv nicht.
also, scheiß Film, brauche ich nicht mehr. Und ich werde die nächste Fitzek-Verfilmung, werde ich nicht mehr gucken. Pfui.
Ja, ich fürchte schon, aber das ist so mein Fetisch, ja. Ja, ich mach mal weiter. Also, ich habe ja schon gesagt, der Film kriegt von mir 2 Punkte, einen halben Punkt weniger als Abgeschnitten, aber letzten Endes ist es auch schwer zu begründen. Wir haben Abgeschnitten, ich fand Lars Eidinger, der als Einziger kapiert hat, wie man an sowas rangehen muss, nämlich mit komplett Wahnsinn. Ja, das hier, ich finde sogar den Twist hier noch beschissener, weil hier finde ich so viele Dinge, die so hirnrissig sind, so unsinnig, ja, da habe ich ja schon alles erläutert. Hier ist wirklich nichts mehr, was ich noch irgendwie durchwinken könnte, nur im halben Auge. Dieser Film, da finde ich wirklich, der verarscht mich. Also ganz unangenehme Art und Weise und das gefällt mir absolut nicht. Ja, rotz halt.
Von mir gibt es auch 2 Punkte. Ist halt auch wie Abgeschnitten. Absolut irrsinnig, aber halt ohne Unterbrechung passiert was. Ist aber auch was ich jetzt in meinem Leben nie wieder gucken werde, vermutlich. Und damit soll es dann auch gut sein.
Ja, prima. Fürs nächste Mal haben wir ein kleines Schmankerl für euch, denn wir haben vor gut einem Jahr oder schon vor längerer Zeit mal eine Episode aufgenommen, die eigentlich aus technischer Sicht nicht zu veröffentlichen war. Aber, und da ganz, ganz dicke Props an Jacko und auch an Jackos Fuß, der dafür verantwortlich ist, dass er jetzt sehr, sehr viel Zeit hat. Der gebrochene Mittelfuß von Jacko hat dazu geführt, dass er sich für mehrere Stunden Bearbeitungszeit und viel Schweiß und viel Tränen sich dran gesetzt hat und versucht hat, den Podcast über die Spider-Man-Bösewichte ohne Spider-Man, und zwar über Madame Web und Morbius. Und das können wir euch beim nächsten Mal präsentieren, weil die Aufnahme gerettet werden konnte. Erstmal ja. Danke dafür, Jacko.
Ja, bitte. Also wundert euch nicht. Man hört in dem Cast teilweise raus, dass es schon eine ältere Aufnahme ist, weil wir zum Beispiel darüber sprechen, was im letzten Jahr war. Das wäre dann im vorletzten Jahr und so weiter und so fort. Also man hört an der Aufnahme, dass das schon ein bisschen älter ist. Deswegen weisen wir jetzt direkt darauf hin, dass es quasi eine Lost-Episode, die jetzt dazwischen geschoben wird.
Genau. Und die nächste reguläre Episode, wir haben uns noch nicht so ganz entschieden, was es wird, aber da könnt ihr euch auf jeden Fall überraschen lassen. Es stehen ganz, ganz viele tolle Titel im Raum, wovon ich ganz, ganz viele gar nicht unbedingt gucken möchte. Dementsprechend, es wird wieder sehr, sehr spaßig auf jeden Fall. Mir bleibt auf jeden Fall nur zu sagen, es hat mir viel mehr Spaß gemacht, mit euch über die Filme zu sprechen, als sie zu gucken. Ich hoffe, Fitzek wird die nächsten Jahre nicht nochmal verfilmt, dass wir nochmal auf diesen Klops kommen und sagen, oh, lass uns das nochmal machen. Es war mir auf jeden Fall eine Freude mit euch. Ich bedanke mich auch bei allen Zuhörern. Wenn ihr könnt, lasst gerne mal ein Like da. Schaltet nie. Und ich verabschiede mich bei euch. Bis zum nächsten Mal. Und danach darf sich Jacko verabschieden. Und die letzten Worte gebühren natürlich dem guten Carlo. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ja, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Vielen lieben Dank euch beiden. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, darüber zu reden. Naja, das Gucken jetzt nicht so. Und ich packe jetzt gleich mal der Augensammler ein, weil Kühne hat ja bald Geburtstag. Dann bringe ich dir das mit. Ne? Ich freue mich aufs Auspacken.
Nein, auf keinen Fall.
Und sag ciao, bis zum nächsten Mal und übergebe an Carlo. Macht's gut.
Ja, und auch ich bedanke mich für die wieder sehr erfrischende Talkrunde hier. Sag danke natürlich fürs Zuhören da draußen und ich begebe mich jetzt auf den Heimweg und werde gleich noch ein Stück irgendwo abschneiden. Aber ich weiß noch nicht von was. Vielleicht von der Salami oder so. Also, bis demnächst.